Müsst euch am Anfang eine Fanfare vorstellen. Ich hoffe, wir können eine befinden, eine, die wir einbauen können.
Ich stelle mir immer Fanfaren vor, wenn ich irgendwo eintrete oder irgendwas anfange. Das ist auch nur angemessen.
Ja, auch beim Arzt oder sowas. Ja, wenn du ja in deinem wehenden Leopardenmantel reinkommst zum Arzt und sagst, so. Hört ihr Hochgeborenen, zur Feier des Fortbestandes von Crusader Kings 3 hält nun Hof seine Majestät Mauritius I., König des gesegneten Reiches von Nordmittelmünchen, Gesalbter vom heiligen Twitch, Truchsess der Baronie Montepizza und Nicht-Champion des Halbmittelgewichtsboxens, denn das ist der andere, erhebt euch für ein Grußwort seiner Durchlaucht an die Podcast-Vasallen.
Seid gegrüßt, Volk zu GameStar, seid gegrüßt.
Mit großem Stolz und unbändiger Freude zu verkünden imstande bin ich zudem die Präsenz zweier verehrter Gäste von fernen Gestaden. So begrüße ich die Rückkehr seiner herzoglichen Hoheit von Mecklenburg, des Gottkaisers von Krutonia, ihro fürstliche Gnadenstein Wallen.
Ja, moin.
Sehr gut. So, und zu unserer großen Freude mit ihrer erstmaligen Anwesenheit am Podcast-Hofe beehrt uns die Kaiserin von Twitch, Königin des Nordens und Brutmutter West-Berlins, ihre Eminenz Pia die Erste Shoyoka.
Also man kann West-Berlin noch einfach Spandau nennen und hi, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ich kenne mich da nicht aus, ich war da noch nie. Schön, dass ihr alle da seid, ihr seid meine Traumrunde für Crusader Kings 3. Ich habe es euch schon gesagt, bevor dieser Podcast losgegangen ist, ich sehe euch alle in fürstlichen Gewändern vor mir sitzen. Es gab bereits vor dieser Podcast-Aufnahme eine Diskussion über Kostüme, die wir vielleicht jetzt dann hinten dran wieder reinkatten werden, damit ihr wisst, worum es geht. Ich bin übrigens Micha, der einzig echte Graf in dieser Runde, um das mal festzuhalten.
Das stimmt,
und
ja.
Für alle, die es noch nicht, der verarmte Landadel, muss man dazu sagen, denn ich trage keinen Titel und ich weiß nicht mal, wo der Name herkommt, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass irgendeiner meiner Vorfahren mal über irgendwas geherrscht haben dürfte, auch wenn es nur klein war. Und für alle, die es noch nicht durchblickt haben, es geht um Crusader Kings 3, das mit Royal Court jetzt endlich seinen ersten DLC bekommen hat. Und erstens, Full Disclosure, ihr alle drei wart auch schon in einem von Paradox gesponserten Stream zu Royal Court dabei. Und zweitens, was ihr vielleicht gar nicht wisst, ist, dass das für Maurice und mich ein sehr besonderer Podcast ist, denn wir haben heute beide Geburtstag.
Oh, beide? Oh mein Gott.
Ja. Beide. Dann alles Gute zum Geburtstag, das ist ja wundervoll. Und dann darf man an seinem Geburtstag über Crusader Kings 3 sprechen. Wie schön kann das Leben sein?
Gratulation.
Also ich meine, das Leben ist ja doppelt perfekt, weil also mein Geburtstag war ja 100% Crusader Kings, denn wir haben ja gestern schon mit einem 8-Stunden-Stream reingefeiert quasi. Was ich auch nochmal schamlos natürlich nutze, um hier Werbung zu machen. Wusstet ihr schon, Twitch TV Maurice Weber, dass da jetzt deutlich mehr abgeht inzwischen?
Du weißt schon, dass es geschnitten wird hinterher, ne? Wir können das.
Also, Micha, wie oft ich schon in deinem Namen hier die Plus-Fanfare erklingen habe lassen. Jetzt mache ich mal ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Du wagst es nicht, das rauszuschneiden. Ich sag es dir, Micha.
Also auch Twitch hat den mittlerweile anerkannt. Er ist jetzt auch endlich Twitch-Partner und man kann jetzt endlich Squad-Streams machen. Es ist wundervoll.
Was wir auch nutzen werden, bis der Arzt kommt für Warhammer 3. Es wird fantastisch. Also, liebe Leute, ne, wenn ihr das hört, Warhammer 3 nächste Woche, da wird viel passieren. Und natürlich sind auch Pia als Shoryoka und Steinwallen als, wer hätte es gedacht, Steinwallen auf Twitch, denen ihr ebenfalls folgen solltet, wenn ihr es noch nicht tut.
Reden wir über Crusader Kings 3, denn Pia, du streamst ja CK3 regelmäßig auf Twitch, auch mit tausenden Menschen, die dir da zuschauen. Kannst du uns erzählen, was dich damals zu Crusader Kings überhaupt gebracht hat und an dem Spiel gereizt hat?
Ich glaube, da ist ein bisschen was daraus entstanden, dass ich voll im Game of Thrones-Fieber war. Und ich eigentlich, also ich liebe das Mittelalter generell. Ich finde so Spiele im Mittelalter sind die besten Spiele. Es ist für mich auch die beste Zeitepoche für Spiele. Egal, ob man jetzt unter Anführungszeichen historisch für ein Spiel, sage ich jetzt mal, arbeitet oder auch ganz gezielt mit Fantasy-Elementen, weil wir ja vorhin Warhammer hatten. Und was ich halt bei Crusader Kings so unfassbar cool fand, war, dass es halt plötzlich nicht mehr nur darum ging, okay, wer hat jetzt die größere Armee und wer hat mehr Ressourcen, sondern die ganzen Intrigen, dieses ganze Politics-Ding, das da halt mitspielt und diese ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, auf welche Arten und Weisen man auch Menschen töten kann, ist schon faszinierend.
Und das hält auch die Leute bei der Stange, oder? Also du streamst ja noch andere Spiele. Ich habe Foundation gesehen unter anderem. Gute Wahl, sehr gute Wahl. Oder Warhammer 3, über das wir gerade gesprochen haben, bald. Aber irgendwie trotzdem schauen die Leute jetzt seit über einem Jahr bei Crusader Kings 3 gebannt zu, obwohl du ja so viel Neues kann doch da gar nicht mehr passieren, oder?
Boah, also ich würde schon sagen, dass Crusader Kings 3 einen enormen Wiederspielwert hat. Also ich glaube, entweder du liebst Crusader Kings 3 oder halt eben nicht. Und das hat viel damit zu tun, dass das Spiel dir nicht vorgibt, was du tun sollst. Es gibt nicht das Ziel oder das musst du jetzt erreichen. Und dadurch, dass du dir diese Ziele immer selbst definieren kannst und die Weltkarte doch sehr groß ist, kann man schon sehr, sehr viele Ziele erreichen, die dann teilweise auch einfach länger in der Umsetzung brauchen. Also ich glaube, eine der Dinge, die bei mir immer wiederkehrend ist, ich habe auch gestern beim Renke-Spiel vorgeschlagen, dass ich mal mit einem männlichen Herrscher starte und mein ganzer Chat hat geschlossen Nein in Caps geschrieben. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Steckenpferd, dass ich in der Frauen sind nicht so beliebt Welt mit einem weiblichen Charakter starte und dann überlege, wie ich das Matriarchat baue, in dem Männer keine Rechte mehr haben. Das ist nur mein Spielecharakter. Ich möchte das nicht für die reale Welt, um das mal hier zu festzuhalten.
Das muss man ja bei Crusader Kings allgemein immer anmerken. Auch wenn ich vielleicht 20 Minderjährige ermorden lasse und der Chat in meinem Running Gag inzwischen ist, weil immer das Event kam, dass sie irgendwie im Wald um die Ecke gebracht wurden, dass sie immer sagen, jemand muss in den Wald geführt werden. Das habe ich mir inzwischen aufgeladen als Running Gag bei mir. Ich tat es, um Kaiser zu werden und es war für das Wohl des Reiches. Auch das wünsche ich mir natürlich nicht in der Realität.
Bist du jetzt eigentlich die Hexe von Hänsel und Gretel? Ich frag nur.
Ich will das nicht kommentieren.
Es gibt ja sogar, ich weiß gar nicht, ob man das verraten darf, aber ich mach's jetzt einfach, möge mich doch der Schlag treffen, ne? Ist mein Geburtstag, da darf ich sowas auch mal. Es gibt ja sogar von Paradox, auch jetzt zu Royal Court, in dem Review-Dokument, was man mitgeschickt kriegt, wenn man halt Royal Court bekommt, auch schon vorab, um es halt testen oder spielen zu können, so einen kleinen Passus, in dem steht, bitte betont, dass die Dinge, die ihr im Spiel macht, auch im Spiel passieren und ihr sie nicht aufs echte Leben übertragen möchtet. Mhm. Also wenn ihr irgendwie die Kinder eures Nachbarn umbringt, dann sagt, es ist im Spiel eine gute Idee, nicht es ist generell eine gute Idee. Das finde ich sehr schön, wow, dass sie das extra noch mal so betonen.
Ach, den Papst zu einem Kannibalen zu machen, mit dem man dann, ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt, Sex hat, ist nicht so eine gute Idee. Seltsam. Also ich weiß nicht, was Paradox davon uns will.
Es ist ja, Crusader Kings 3, wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast gehabt, ist ja eigentlich ein riesiges Rollenspiel. Also man hat es bei dir, Pia, jetzt auch schon gehört so ein bisschen, ne? Also du denkst dir auch eine Rolle aus, in die du dich reinversetzt und die du dann auch passend halt zu der Rolle eigentlich spielst. Also ganz anders, als man vielleicht jetzt Strategiespiele spielen würde, auch für sich allein im stillen Kämmerlein oder wie ich sie spiele, so als Min-Maxer, ne? Und zu gucken, okay, welcher Zahlenwert hilft mir jetzt, wie viel Prozent Bonus auf meine Beliebtheit, alles egal. Weil du spielst dann eher nach, okay, was würde meine Königin, Fürstin, Kaiserin jetzt tun in dieser Situation, oder?
Absolut, also ich spiele überhaupt nicht Min-Max und ich glaube, das macht so ein bisschen den Charme auch aus. Ich habe auch, bin jetzt gerade in den letzten Monaten viel dazu weggeswitcht, auch eben nicht mehr so viel eigene Kinder loszuwerden oder also meine ganze Erbfolge nicht mehr so penibel zu planen, weil das kann man ja recht gut mit, der geht im Wald verloren und der wird enterbt und so weiter. Und ich spiele mittlerweile wirklich auch ganz bewusst so wie eine Mutter, sage ich mal, jetzt spielen würde und wenn mein ältester Sohn und Erbe sehr unfähig und inkompetent ist, dann ist er sehr unfähig und inkompetent und dann suche ich als liebende Mutter vielleicht eine umso kompetentere Frau für ihn. Das funktioniert nicht immer so optimal, aber es schreibt halt wunderschöne Geschichten und das macht unfassbar viel Spaß, diese Geschichten zu entdecken und ich glaube, das ist es, was auch den Chat wirklich fesselt. Weil das einfach eine gesunde Prise Sarkasmus und Humor hat. Es ist auch lockere Unterhaltung, in dem Sinne, dass man halt auch sehr viel Blödsinn machen kann und auch teilweise sehr lustige Events hat, wie Steinwein, der seine Katze aufgehängt hat im Thronsaal und dann nicht wusste, wo er sie hinhängen soll.
Und damit sehr viel Zeit verbracht hat, ja. Während wir einen kataklysmischen Krieg verloren haben, kommt von Steinwall nur, wo tue ich jetzt meinen Teppich hin? Wo soll meine Katze stehen? Steinwall, wir sind hier auf Kreuzzug gegen das Denzel-Kalifat. Was tun wir?
Nebenbei habe ich die einzige Schlacht in diesem Krieg gewonnen, will ich nur betonen.
Jetzt geht's wieder los.
Das stimmt doch gar nicht. Also ich habe bestimmt auch irgendwo irgendwas gewonnen. Nein, aber es ist großartig. Also ich glaube, das funktioniert, aber ich glaube, um die Frage vielleicht abzuschließen, ich habe letztes Jahr 90 verschiedene Spiele gestreamt. Trotz allem, die meisten Sachen, zu denen ich immer wiederkehre, ist halt Strategie oder Indie oder Strategie und Indie. Und da ist mein Chat allgemein, also meine Community generell Feuer und Flamme für, weil das ist unser Steckenpferd.
Und was Crusader Kings 3 natürlich auszeichnet, ist, ihr habt es schon angerissen, sehr viel Wahnsinn, womit wir bei Steinballen wären tatsächlich. Denn sag mal hier, Stefan, ein Let's Play mit 228 Folgen zum Thema Krutonia, das slawische Mecklenburg, das lief bei dir seit dem 1.9.2020, also seit dem Release, hast du eine Partie am Stück Let's Played auf YouTube, die auch noch mit einem Kaiser geendet hat, im Schlussjahr des Spiels, der dir verdächtig ähnlich sieht, möchte ich mal sagen. Es ist sicherlich Zufall, gehe ich von aus. Aber so lange Zeit an einer Partie Crusader Kings, also jetzt fast anderthalb Jahre, ne, muss man sagen. Warum?
Weil die Zuschauer komplett mitziehen bis zum letzten Tag. Also, das ist ein Grund. Weil es natürlich auch, wenn man es auf eine besondere Art und Weise spielt, auch bis zum letzten Tag Spaß macht. Ich habe das schon, jetzt kommen die Geschichten von vorm Krieg. Also ich habe irgendwie, glaube ich, vor 7 oder 8 Jahren Crusader Kings entdeckt, noch den zweiten Teil, und habe gemerkt, da verbinden sich komplett so meine beiden Welten miteinander, oder vielleicht sogar drei Welten. Erstmal Historisches, dann die Liebe für Strategiespiele und die Liebe für Rollenspiele. Und das Ganze kann ich verbinden in so ein Storytelling. Das heißt, da habe ich so ein Konzept entwickelt für meine Let's Plays, dass ich Crusader Kings so spiele, dass ich mir die Eigenschaften des Herrschers nehme und die zum Leitprinzip meiner Handlung erhebe. Das klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Da haben sich so mit der Zeit bestimmte Rituale und Hausregeln entwickelt. Und das führt also dazu, dass man komplett weg ist von so einem rein optimierten Spiel und wirklich jedes Event, jede Entscheidung aus dieser Perspektive des Herrschers trifft. Das hat super viele interessante Nebenwirkungen. Erstens, dass das Spiel lange herausfordernd bleibt, weil man natürlich nicht einfach so einfach wächst. Weil wenn du einen faulen Herrscher hast, der vollkommen zufrieden ist, der wird einfach nicht erobern. So, und dann hast du einfach nur deine Grafschaft und verwaltest da so ein bisschen rum. Und und da passieren einfach tolle Geschichten. Und dieses Konzept trägt jetzt ununterbrochen im Prinzip nicht nur anderthalb Jahre, sondern das ist das dritte große Let's Play. Alle sind so 200, 300 Folgen gewesen. Das trägt jetzt schon mehrere Jahre und gerade heute fange ich wieder an.
Ja, und es ist ja auch die eigentlich im Prinzip der Perspektivwechsel, den man ja auch machen muss, wenn man so viele, auch User-Reviews zum Teil liest, auf Steam oder auch Kommentare bei uns auf der GameStar oder sowas, generell über Crusader Kings 3, wo Leute sagen, ja, es ist ja viel zu einfach. Gerade weil sie halt eher aus dieser klassischen Strategiespielrichtung, aus dieser Min-Max-Richtung rangehen und dann, ich sag mal nicht, dass es simpel ist, aber man kann zumindest sich relativ leicht vergrößern und auch in Crusader Kings 3 relativ schnell an den Punkt kommen, wo du einfach dann irgendwie dein Großreich etabliert hast und es nicht mehr so herausfordernd ist. Während wenn du es als Roleplay, also so als Rollenspiel-Erfahrung spielst, ne, wie ihr jetzt beide erzählt habt, kann es anders sein, ne, weil man halt nicht die klugen Entscheidungen auch immer trifft unbedingt, sondern eher die passenden. Und damit sind wir bei Maurice. Ich weiß nicht, wie diese Überleitung jetzt zustande kommt.
Ich weiß es auch nicht. Ich treffe nur kluge Entscheidungen.
Natürlich, ja, deswegen. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das jetzt...
Oder keine. Manchmal,
manchmal vergesse ich überhaupt eine Entscheidung zu treffen, aber wenn ich da eine getroffen hätte, wäre es schon die kluge gewesen. Ne? Ich habe halt leider gar nicht entschieden. Ja. Vielleicht, weil ich auch so einer von diesen faulen Herrschern war, wie Steinwallen sie angesprochen hat, der halt dann lieber gar nichts macht. Aber wenn, wäre ich mega klug gewesen, ey, euch wäre die Kinnlade runtergeklappt, wie klug ich gewesen wäre.
Also vielleicht für alle, die Geschichte nicht kennen, wir können sie ja kurz umreißen an dieser
vielleicht Stelle. Auch nicht, Richard, vielleicht aber, auch nicht.
Guck mal, ich muss ja keine Namen nennen, aber ein junger, ambitionierter Kaiser bekam eine Depesche von seinen Vasallen, dass er doch bitte den Kaisertitel abgeben möge. Also einfach aus Prinzip, ne? Und jener junge Kaiser war einfach so beschäftigt mit den vielen anderen Verlockungen des Hofes, dass er sich dachte, ich habe Wichtigeres, als mich darum zu kümmern. Und der Bote, in dem Sinne die Spielmechanik, dachte sich dann, ah, Zustimmung. Er möchte seinen Kaisertitel abgeben, weil er scheint ihm nicht wichtig zu sein. Und jener junge Kaiser, den wir namenlos lassen wollen, verlor diesen Titel.
Maurice. Ach so, namenlos. Oh, ups.
Jetzt wird's aber. Also ich will da schon nochmal ganz. Also erstens, was hat so ein Bote das Recht, dann da den kaiserlichen Willen zu interpretieren? Und zweitens, wie grenzdebil muss man sein, um dann zu interpretieren, okay, die Standardentscheidung wird wohl sein, der Kaiser gibt kampflos auf. Das, also. Ich kritisiere das sehr, aber es geht ja hier auch nicht um mich, denn das war irgendein Depp, das war nicht ich, das haben wir klar etabliert. Deswegen, Micha, lass uns über mich reden.
Wir wollen vor allem über ein Add-on reden, das dir ja am allermeisten in die Karten spielen dürfte, von deinen, also ich will sagen, von deiner Persönlichkeit her. Weil guck mal, ein eigener Thronsaal, dessen Prunk du steigerst, wo du Geld verprassen kannst und dir selbst noch die Katze an die Wand hängen nach ihrem Ableben, das ist doch eigentlich für dich, das, also eigentlich muss doch jetzt Royal Court diese Crusader Kings Erfahrung für dich komplett machen.
Ja, also ausgelebte Prunksucht ist tatsächlich genau, was mir in dem Spiel noch gefehlt hat. Wenn ich schon der größte Kaiser der Welt bin, dann sollten das auch alle wissen. Deswegen fand ich auch, dass der Ansatz, ich fand ihn aus mehreren Punkten erstmal gut. Ob das alles geglückt ist, dazu können wir noch kommen. Aber ich finde, der Ansatz ist sehr schlau von diesem Add-on, weil du ja auch vorher gesagt hast, Micha, man kommt durchaus relativ einfach an den Punkt, wo das Großreich so etabliert ist und die auch teilweise eher so mittelsmarte KI dich nicht mehr wirklich fordern kann. Und da dann zu sagen, mit unserer Mechanik setzen wir genau an dem Punkt an und sagen, okay, jetzt bist du groß und militärisch mächtig, aber dein Hof ist halt noch nicht so geil. Jetzt hast du was Neues, was du ausbauen und verbessern kannst und was dir auch mehr wieder zu tun und mehr Rollenspiel noch gibt, weil du auch Hof halten kannst, weil es neue Positionen gibt, die du besetzen kannst. Das finde ich eine sehr, sehr clevere Wahl. Und auch für die Einsteigerfreundlichkeit des Spiels finde ich das ziemlich smart. Weil wir haben ja schon auch drüber geredet, dass dieses Spiel, ich habe selbst auf Twitch ein paar Leute, die halbe Rocket Beans Belegschaft habe ich zu Crusader Kings bekehrt, und habe eben gemerkt, man kommt, und auch selber war es bei mir ja so. Ich war ja davor kein Paradox-Fan und wollte es immer sein.
Wer hat dich bekehrt zu Crusader Kings? Wer war das?
Ein gewisser Graf könnte es gewesen sein. Ja, genau. Und es ist ja ein Spiel, was, finde ich, einschüchternder wirkt, als es ist. Also ich sehe oft im Chat so, auch so, ah, Maurice, wie kommt man denn da rein und so? Und ich so, ist ja wirklich einfach nur mal einen Abend nehmen, wo du konzentriert das Tutorial spielst und dann, es ist also einfach so dieses Grundlegende als Graf starten und dann zu wachsen, ist wirklich gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und das Add-on verkompliziert halt diesen Einstieg überhaupt nicht, sondern die ganzen Mechaniken setzen an für erfahrene Spieler, auch die Patch-Mechaniken, ne, da wird Pia noch viel erzählen können, mit der Kultur und sowas. Das kommt ja auch, das ist ja auch alles total irrelevant, wenn du am Anfang einen kleinen Grafen spielst.
Entschuldigung, Graf ist das Beste.
Ja, genau.
Naja.
Aber es entfaltet sich dann mehr. Also, ich finde, es ist, da kommen wir noch, nicht alles in der Praxis so geglückt, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich finde, den Ansatz des Add-ons, der ist eigentlich sehr, sehr clever.
Ja, und Sie haben ja auch immer wieder betont, dass, was Sie ja gerade vertiefen wollen, ist ja, ich meine, das sagen Sie so nicht, aber wenn man es zwischen den Zeilen hört, auch in den Interviews, es ist nicht unbedingt mechanische Komplexität. Ne? Also man könnte ja auch sagen, hey, jetzt knall ich mal noch ein richtig kompliziertes Wirtschaftssystem obendrauf mit Ressourcen und Manufakturen und weiß ich nicht, was es damals alles gab, Schmieden wahrscheinlich. Also ne, könntest ja sagen, wir gehen jetzt richtig in die mechanische Tiefe und das tun sie ja in dem Sinne nicht, sondern sie sagen, wir bieten jetzt noch mehr einfach auch Malfläche für Rollenspiel. Auch ein bisschen. Klar, auch da gibt's noch mechanisches Min-Maxing, was du machen kannst. Mit dem Prunk beispielsweise, ne, wenn du eine größere Hofsprache wählst, die beliebter ist in der Welt, dann hat auch dein Hof mehr Prunk, aber deine Vasallen verstehen dich nicht mehr und solche Sachen. Also auch wieder eine mechanische Sache logischerweise, aber halt auch eine coole Roleplaying-Idee, weil natürlich wird auch an meinem elsässischen Hof jetzt Griechisch gesprochen, weil Griechisch natürlich weiter verbreitet ist. Muss ich es erst lernen, war ganz schön hart und blöd, aber es ist halt so. Ja, muss ich halt die Entscheidung treffen. Es ist interessant von Paradox, sage ich mal mindestens, in diese Richtung zu gehen. Ich weiß nicht, Steinwallen-Pia, wie ist es bei euch? Also gibt es, gerade wenn wir über das Kultursystem beispielsweise sprechen, was Maurice gerade angerissen hat, was sind denn für euch so die wichtigsten und für euch auch tatsächlich beim Spielen sinnvollsten Sachen, die jetzt da drin stecken in Royal Court?
Also ich fand am Kultursystem am interessantesten erstens, dass es größere Auswirkungen hat auf die Beziehungen zwischen den handelnden Personen im Spiel. Und vor allem das Sprachsystem. Also das muss ich sagen, begeistert mich am meisten, weil ich kenne eigentlich kein Strategiespiel, wo das irgendwie simuliert wird und eine Rolle spielt. Und das ist irgendwie so, ja, so immersiv. Ich komme aus dieser Kultur, ich spreche diese Sprache, ich habe aber jetzt erobert irgendwelche Vasallen, die eine andere Sprache sprechen. Und da gibt's schon mal grundsätzlich irgendwie Probleme. Und jetzt kann ich mir überlegen, ignoriere ich das? Bin ich jetzt eitel, arrogant und sage, die sollen sich anpassen? Oder versuche ich jetzt, diese Sprache zu lernen, um sie besser zu integrieren? Oder diesen Aspekt, den du genannt hast, diese Hofsprache, haben wir irgendwie eine überlegene Kultur in der Nachbarschaft, wo wir uns orientieren können? Oder wollen wir sagen, wir sind jetzt hier das neue Französisch und ihr müsst euch alle anpassen? Es hat so viele Implikationen. Das finde ich super interessant. Und auch die Entwicklung zu verfolgen. Es gibt da sogar jetzt eine Kartenübersicht über die Hofsprache und wie sich das mit der Zeit verändert. Faszinierend.
Also ich muss auch sagen, ich finde die Sprachen unfassbar cool. Ich habe gestern, als wir eben im Ränkespiel gespielt haben, habe ich eine italienische Königin gespielt, die bis zum Schluss 11 Sprachen lernen konnte, weil die halt so viel Bildungswert hatte. Und durch den Hoftutor, den du dir quasi als feudaler König und ich glaube auch schon als Herzog an den Hof holen kannst, kannst du deine Kinder bereits bilingual und wenn du früh genug anfängst und die nicht ganz dumm sind, sogar trilingual erziehen. Das heißt, meine Kinder, wir waren halt in Italien, das heißt standardmäßig haben die Italienisch gesprochen und meine Kinder haben alle mit ihrem 6. Lebensjahr, sind die in den Unterricht gegangen in Westfranken beziehungsweise später in Frankreich und haben auch alle Französisch gelernt. Das heißt, die waren mit 16 alle fließend Italienisch und Französisch und das fand ich ultra cool, dass man das halt machen kann. Gleichzeitig gibt das auch nochmal insofern einen Touch, weil gleich ich spiele gerade privat wieder einen Nord-Spielstand, das ist, glaube ich, mein ewiges Steckenpferd in Azathru, also Azathruisch zu starten im Norden und dann das Pontifikat zu vernichten. Und da habe ich eine super krasse Kriegerin und die ist einfach dumm und die braucht 12 Jahre, um eine Sprache zu lernen. Das ist einfach unfassbar, es hört nicht auf. Und ich bekomme die ganze Zeit Events, die sagen, ja, du hast leider deinen Fortschritt wieder vergessen und es resettet wieder. Also es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Generell glaube ich, dass dieses ganze Kulturding eine unfassbar gute Sache ist. Also ich war schon total begeistert davon, dass du Religionen so individuell gestalten kannst und deine Religion dann so krasse Einflüsse auf dein Königreich hat, mit dass du dir alleine, dass du entscheiden kannst, okay, ich habe jetzt ein klerikales Oberhaupt oder ein weltliches Oberhaupt und ich kann selbst Papstkönigin werden. So, also das ist ja einfach unfassbar cool, wie viel man da individuell zusammenbasteln kann und ob Hexerei erlaubt ist und Ehebruch und keine Ahnung was alles. Und dass jetzt dieser Kulturzweig dazu kommt, macht jetzt halt das nochmal ganz viel mehr mit dieser Individualität. Ich habe da jetzt noch nicht so viel rumprobiert, weil ich auch wieder als Graf gestartet hatte und als Stamm. Und da musst du erst feudal werden und alles, damit du das wirklich alles auskosten kannst. Und es kostet auch sehr viel Prestige. Aber ich habe ein bisschen durchgeklickt und da sind extrem coole Perks dabei, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie es heißt, aber so Kriegerverehrung, wo dann Charaktere, die zum Beispiel vernarbt sind oder einbeinig oder irgendwie anders geschunden vom Krieg sind, extra Prestige bekommen, weil deine Kultur sie dafür verehrt, dass sie im Krieg gekämpft haben. Und lade halt solche Sachen, wo du dir so ganz individuell eine eigene Kultur zusammenbasteln kannst. Oder Hügelbewohner, wo die dann super krasse Festungen und Boni bekommen auf Bogen, die du quasi in den Gebirgen und so weiter hast. Und ich glaube, das schafft halt so einen eigenen individuellen Charakter, der dann auch sowas befeuert, wie das, was Steinwallen macht mit, du spielst 1,5 Jahre einen Spielstand, weil du hast halt nicht nur einen Dynastiebaum, der dann über 50 Generationen geht, wo du halt dann so ein bisschen in Nostalgie schwelgen kannst und sagen kannst, oh, so hat's gestartet, sondern du hast auch die ganze kulturelle Entwicklung. Und das macht, glaube ich, dann den Reiz von dem Spiel aus, dass man sagt, ja gut, jetzt habe ich mein Königreich und jetzt ändere ich die Kultur meines ganzen Königreiches. Viel Spaß so. Und alle, weil du auch vorhin gesagt hast, ja, dann verstehen mich die Vasallen nicht mehr. Und mein erster Gedankengang war, na ja, dann sind sie halt nicht mehr meine Vasallen, sondern ich ersetze sie durch welche, die Griechisch können. So, und das ist halt, und das macht, es ist unfassbar cool.
Und es gibt halt auch noch mal eine zweite, also nicht eine zweite, aber eine weitere Achse von Sandbox-Zielen, die man sich selbst setzen kann, die ja sehr weitreichend ist, wie du sagst. Also bislang war ja oft schon so, dass man halt einen Run auch wirklich darauf auslegt, so, ich mache irgendwas Cooles mit meiner eigenen Religion oder sowas und am Ende will ich Weltpapst sein. Jetzt ist halt nochmal, kann man auch sagen, das Gleiche, aber jetzt mit meiner eigenen Kultur, die ich verbreiten will bis in die hinterste Ecke der Mongolei oder sowas. Und
genau, und dann verbindest du es halt, dann hast du halt eine Religion und eine Kultur quasi und das ist einfach cool.
Das Schöne an der Kultur, das Schöne an der Kultur ist, im Gegensatz zu dieser Religionsmechanik, die ist ja sehr, das macht man in der Regel nur einmal in so einem Durchlauf, weil das sehr spezifische Voraussetzungen hat. Du brauchst schon so einen religiösen Typen, der viel Ahnung von Bildung hat, um diese Frömmigkeit zu erwirtschaften und dann ist das alles sehr, sehr teuer. Und dann hat man halt eine Religion, dann dauert das erst, bis alle Vasallen dieser Religion folgen. Deswegen, also meiner Erfahrung nach, macht man das nur also einmal im Run. Aber bei der Kultur ist es alles ein bisschen dynamischer, weil du hast so ein System, dass du bei jedem, ich sag mal, Zeitalteraufstieg, eine neue Tradition für deine Kultur wählen kannst, das ist schon mal cool. Und dann gibt es selbst die Möglichkeit als Kulturoberhaupt, das noch zu reformieren. Das kostet zwar auch Prestige, aber das hat man in der Regel doch einfacher und mehr. Also da ist deutlich mehr Dynamik drin. Man kann Mischkulturen erstellen, man kann sich abspalten von der Hauptkultur. Ich glaube, dieses ganze Kultursystem ist noch mal ein bisschen dynamischer als das Religionssystem.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich abspaltet, habe ich gestern gesehen, kannst du nicht nur die Tradition ändern, sondern auch die Grundpfeiler.
Also ja, genau.
Du hast ja wieder den Grundpfeiler mit irgendwie so 6 Hauptdingen, nach denen sich's orientiert und dann Traditionen. Und beim Abspalten geht das ja. Es ist halt, also es tut mir leid, aber wenn ich das Ganze höre, kriege ich einfach direkt wieder Bock, also sorry, den Podcast zu beenden und weiterzuspielen. Weil das halt schon wirklich, wirklich Spaß macht. Aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich von dem Hof selber nicht ganz so begeistert bin wie von den ganzen Änderungen drumherum. Also ich finde so Kultur und Sprache, da haben sie sich einfach, also da bin ich wirklich begeistert davon. Ich finde die Idee vom Thronsaal extrem gut. Ich finde die Idee vom, dass du diese ganzen Ämter jetzt hast, extrem gut mit den ganzen unterschiedlichen Berufen und dass du einen Gaukler hast und einen Bodyguard, also das heißt natürlich nicht Bodyguard, aber ich bin noch nicht ganz munter, und eine Hofdame und all diese Dinge, also das ist extrem gut, dass das dazugekommen ist und auch die ganzen Items, dass man jetzt eben Rüstungen und Schmuck und all diese Dinge und dass das weitervererbt wird und dass die auch eine ganze Historie haben. Also du kannst, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner ersten Königin ein Schwert schmiede und das vererbt sich über 3 Generationen und geht dabei nicht verloren, dann kann ich bei der Waffe auf Geschichte klicken und dann sieht man halt, wo das geschmiedet wurde, wenn das dazwischen geklaut wurde. Du kannst das individuell benennen. Damit bekommt das Roleplay-technisch wieder so einen richtigen, krassen Wert. Wir hatten das auch gestern. Denzel hat als einziger muslimischer Herrscher dann Steinwallen den Krieg erklärt, um die islamischen Relikte zurückzuerobern, die
gestohlen wurden. Das Schwert Mohammeds ist, was in meine Hände gekommen ist.
Ja, genau, voll cool. Ja.
Das ist einfach, das ist halt super cool. Das Erste, was mir fehlt, gerade ist ein bisschen, also wir haben jetzt diesen Hof und der ist amazing, aber mir fehlt's, und das habe ich gedacht, dass das mehr kommen wird, mir fehlt es ein bisschen an Hof-Events. Mhm. Also ich hätte das cool gefunden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als Königin von Italien heirate, dass man dann in dem Hof auch so eine Hochzeitszeremonie hat. Da muss nicht großartig was animiert sein. Aber allein, dass man den Charakter da vielleicht dann mit einem Brautkleid stehen sieht und einem Priester davor, der es weiht. Und dann kannst du die Gäste einladen, die halt da sind. Und dann könnte bei der Hochzeit was schief gehen oder Geburt des Thronerben. Und dann hast du da vielleicht, also da hätte ich mir mehr gewünscht.
Oder Krönung oder so.
Oder Krönung, genau. Einfach solche Sachen. Oder Taufe im Christentum. Also ich glaube, da wäre ein bisschen Luft nach oben gewesen, das einfach noch auf ein anderes Level anzuheben, sage ich mal. Und da hätte das ja, also da musst du ja keine großen Animationen einbauen. Das hätte ja wirklich gereicht, wenn du da auch so eine Art Standbild einfach hast, aber du kannst auf die Charaktere draufklicken und du kannst es dir angucken und da können dann coole Sachen und noch Events dabei passieren. Und das fehlt mir noch ein bisschen tatsächlich, um das weiter zu, ja, um einfach diesen Roleplay-Charakter weiter zu begeistern, dass auch einfach mal die über zwei Generationen geplante Hochzeit, die mir dann irgendwie den Thron im Byzantischen Reich sichern könnte, schief geht, weil bei der Hochzeit ist was schief gelaufen. So, das wäre halt Weltklasse.
Gerade Multiplayer und dann lädst du noch deinen treuen Vasallen Maurice mit dazu ein und kannst dem noch irgendwelche Events oder Forderungen aufdrücken bei der Hochzeit.
Zum Beispiel.
Wow. Da stimme ich voll zu. Und ich fand auch, dass der Hof dann spielmechanisch weniger spannend war, als ich mir erhofft habe, weil es dann doch irgendwie, finde ich, recht viel das ist, wo wir vorher genau gesagt haben, gut, dass Crusader Kings sich nicht so sehr darauf konzentriert, nämlich so sehr simples Zahlen jonglieren. Du butterst X Geld rein und kriegst Y Wert zurück. Also die Kernhofmechanik ist ja eigentlich nur, dass du diese vier Slider hast, die du irgendwie Dienerschaft, Verpflegung, Mode und noch irgendwas, die du halt Schritt für Geld hochschraubst, um dann deine Hofprachtstufe hochzuschrauben und Boni zu kassieren. Und die Boni fühlen sich alle noch nicht mal gar nicht so toll an. Es war auch alles zum Teil, ich dachte, ja, hast du hier irgendwie plus 2% von dem und dieses Amt bringt noch ein bisschen das. Das war alles, finde ich, gar nicht so, auch spielmechanisch dann so belohnend irgendwie. Und gleichzeitig, und viele von diesen, es gibt ja, du kannst ja Hof halten und hast dann so Hof-Rollenspiel-Events. Bislang fand ich die auch alle irgendwie gar nicht so toll. Ich hatte recht oft irgendwie Hof-Events, die mir eigentlich nur, okay, ich kann hier nur blöde Entscheidungen treffen. Irgendein Ritter mit 3 Kampfkraft wird im ganzen Hof gefeiert, dass er der Beste ist und ich muss ihn irgendwie belohnen. Und kommt das Spiel denn auf so einen Mist? Dann gibt es noch wenigstens einen coolen Ritter, dann kann ich eine coole Entscheidung treffen. Also da muss ich auch sagen, dass ich ein bisschen fand, so cool der Ansatz ist, und auch da Disclaimer, ne, das Ding ist erst seit ein paar Tagen da, also ich hab's sicher noch nicht voll, hat niemand von uns hier es voll ausgeschöpft schon. Aber ich fand, es hat sich nicht so toll gespielt, wie ich dachte, und auch gar nicht so sehr die Stärken des Spiels so betont. Also es war dann doch ein bisschen mehr so mechanisches Min-Maxing als cooles Rollenspiel, das auch irgendwie mit der Hofpracht irgendwie, ich meine, das könnte ja viel mehr Rollenspiel geben, wenn dein Hof irgendwie scheiße ist oder wenn er super beeindruckend ist und alle Nachbarn neiden in dir und sowas. Und da passiert gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte.
Ja, oder dass dir dann zum Beispiel eine Heirat abgelehnt wird. Also ich glaube, das, was halt das Spiel so wertvoll macht, ist eben, dass es nicht nur um Truppenstärke geht. Und das kommt ja jetzt auch mit Kultur und Sprache viel rein, dass wenn du dann versuchst, zum Beispiel für deinen Sohn eine passende quasi Schwiegertochter zu finden, dass es da dann darum geht, okay, welcher König mag dich, was für eine Kultur hast du, was für eine Religion hast du. Und ich habe das Gefühl, da geht das Spiel noch sehr nach, ist dein Charakter attraktiv oder nicht? Und wenn er attraktiv ist, dann hast du unendlich viele Boni. Und wenn der Charakter nicht attraktiv ist, dann kriegst du einfach deine Töchter nicht los, egal wie wundervoll die sind. Und da würde mir so ein bisschen die Tiefe fehlen, vielleicht der Shift ein bisschen weg, ein bisschen ein Balancing rein, dass man sagt, okay, wunderschön, natürlich gibt das vielleicht einen positiven Bonus, aber ob ich jetzt buckelig bin, macht ja keinen Einfluss darauf, ob meine wunderschöne Tochter irgendwo hinkommt und dann kriege ich eine Heiratsablehnung, weil der König sagt, ich bin buckelig, dabei heirate ja nicht ich, sondern die Tochter so. Und ich denke, man könnte da auch mit diesem ganzen Thronsaal und so weiter spielen, dass man halt sagt, okay, das bekommt einen Einfluss darauf, ob meine königliche Tochter wo angenommen wird oder ich die königliche Tochter von wem anderen bekomme, weil dann der König sagt, ja, aber ich will nicht, dass sie an so einem Hof leben muss, weil ihr habt ja nicht mal ordentliche Angestellte oder keine Ahnung was. Also ich würde mich total freuen, wenn da das Balancing ein bisschen auch weggehen würde, nur von wie wunderschön ist dein Sohn oder du selber und einfach mehr Richtung, was kann dein Hof, was für Sprachen werden dort gesprochen und dass man dann auch spieletechnisch den Hof braucht. Nicht nur, weil man dann nicht mehr weiß, wohin mit meinem Geld und dann butter ich da halt das halt rein, sondern weil der dann zum Beispiel du für deinen Thronerben keine ordentliche Tochter bekommst, weil alle sagen, dahin schicke ich sie bestimmt nicht, da wo man, keine Ahnung, ich kann die Hälfte der Sprache nicht aussprechen, die es im Spiel gibt. Oder dass dann vielleicht der französische König auch diese Forderung stellt, dass er sagt, wenn du meine Tochter haben möchtest, dann muss Französisch auf dem Hof gesprochen werden oder sowas. Also ich glaube, da gibt es viel Optionen, noch ein bisschen mehr Spice reinzubringen. Und das würde ich sehr feiern, wenn sie das machen würden.
Ja, das finde ich super cool. Ja,
da, wobei das im typisch Paradox-mäßig tatsächlich im Spiel schon ist, aber halt über die reinen Boni. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Erwartungen an den Hof. Und also das Konzept ist da. Und wenn du die übererfüllst, dann bekommst du auf Beziehungen und auch zum Beispiel auf Heiratsmöglichkeiten halt einen Bonus. Also zum Beispiel kannst du beim Papst einen Bonus von plus 20 haben, wenn dein Hof die Erwartung deutlich übersteigt oder was weiß ich mit dem byzantinischen Kaiser. Und dadurch können zum Beispiel Hochzeiten möglich werden, die vorher nicht möglich sind. Das heißt, spielmechanisch ist das eigentlich schon da im Spiel. Aber um nochmal auf den Hauptpunkt zu kommen, ja, ich gebe euch auch recht. Also da wäre tatsächlich mehr drin gewesen, beziehungsweise ich glaube sogar, dass sie das zukünftig einfach noch ausbauen. Sie haben ja quasi jetzt ein ganz neues Element ins Spiel gebracht und wie ich Paradox kenne, bauen sie in zukünftigen Patches und DLCs darauf auch auf und dann kommen da immer mehr Sachen dann noch dazu. Aber ich finde, also ich persönlich finde diese Events, die da es da gibt, nicht, also die finde ich gar nicht so doof, muss ich sagen. Also mich erfreuen die sehr, weil es zumindest für meine Spielweise einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Content gibt, wo ich quasi die Rolle meines Herrschers ausleben kann in Entscheidungen bei verschiedenen Ereignissen, die stattfinden. Was man sagen muss, erstens, das ist eigentlich überhaupt kein Ding für einen Multiplayer, weil diese Events sind teilweise sehr lang geschrieben, mit vielen Auswahlmöglichkeiten, mit sehr vielen Details, die man beachten muss bei den Tooltips, bei den verschiedenen Optionen. Dann gibt es manchmal noch fortgehende Events, zweite, dritte Bildschirme dazu. Das ist alles im Multiplayer, muss man das teilweise ignorieren. Und zum Zweiten ist das alles tatsächlich nichts für, ich sag mal so, die traditionellen Hardcore-Paradox-Strategen, weil am Ende in der Tat die Spielmechanik, die damit da wirklich dahinter steht, wenn man das mal so richtig min-maxt und optimiert, dann kann man das ganz schnell exploiten oder so. Und da kann es sein, dass für diejenigen da schon das ein bisschen enttäuschend ist. Aber diese ganzen Artefakte, die damit zusammenhängen, die man hier aufstellen kann, die kleinen Geschichten, die dahinter stehen, die Ansprüche an Artefakte, dass die Dynastiemitglieder auch einen Anspruch haben auf das Dynastiebanner, dass es da Diebstahl geben kann, Duelle, Kriegserklärungen dazu und so weiter. Da ist so viel Potenzial gerade fürs Rollenspiel drin. Unter dem Strich finde ich das immer noch unglaublich viel mehr Stoff, als jetzt im Spiel ist.
Auf jeden Fall. Ich möchte halt unbedingt... Ich möchte ein Verlöbnis nicht brechen müssen. Ich möchte die Möglichkeit haben, bei der Hochzeit die ungeliebte Schwiegertochter doch noch loszuwerden, bevor es zum Bund der Eheschließung kommt. Und das wünsche ich mir so dringend. Das ist das, wo ich mir einfach denke. Und ich glaube, da bin ich vielleicht deswegen ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir quasi diese ganz Anfangstrailer angeschaut zu Royal Court, wo man da ja, glaube ich, auch wirklich diese Szene, ich glaube, es war eine Szene, ich bilde mir ein, vielleicht war es auch Wunschdenken und Träumen, dass man diese Szene gesehen hat, eben von so einem Ehepaar quasi, und dann hast du diesen Hof dort stehen und dann steht der eine da mit so einem Messer und dann gab's dann noch quasi ein paar mehr so Szenen. Ich glaube, da gab's ein paar Videos, die da gemacht wurden mit der Königin, die da so steht und der eine Dude, der aus dem Fenster fliegt und so weiter. Und ich glaube, wenn die noch mehr bauen, einfach in Richtung Hof-Events, dann würde ich das unfassbar cool finden, dass man da einfach ganz gezielt noch mehr Sachen planen kann. Vielleicht auch wirklich dedizierte Hoffeste. Also das gibt's ja so ein bisschen, gibt es das ja schon im Norden, wo du dann dieses Bljot dieses große Bljot abhalten kannst und dann entscheiden kannst, ob du Tiere oder Menschen oder beides oder nichts opferst. Und wo du dann auch deine Gefangenen tatsächlich als Opfer für den Bljot auswählen kannst, statt sie nur so hinzurichten. Also da gibt es schon ein bisschen individuellere Zeremonien. Und ich würde das, glaube ich, generell einfach auch auf feudalen Höfen in Zentraleuropa würde ich das extrem feiern, dass man dann zu einem Fest aufrufen kann, wie eben Steinwallen vorhin gesagt hat, zur Krönung oder irgendwie sowas in die Richtung, wo das dann vielleicht nochmal dedizierter ist und wo man auch vielleicht, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wo man dann auch Nachbarherrscher einladen kann. Und nicht nur die eigenen Vasallen. Ich habe immer das Gefühl, alles ist so, du hast dein Königreich und du lädst alle aus deinem Königreich ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Tochter von dem König von Frankreich den Sohn von der Königin aus Italien heiratet, dann wäre das doch nicht unrealistisch, dass ein Teil des französischen Hofes an den Hof von Italien reist und man zusammen diese Vereinigung zelebriert und das natürlich dementsprechend kritisch und gefährlich ist für alle Beteiligten. Und sowas würde ich halt feiern, wenn das mehr kommen würde.
Die Bluthochzeit.
Ja, ganz genau.
Das fände ich mega gut. Da habe ich gar nicht so dran gedacht, aber ich finde das finde ich einen mega smarten Gedanken. Und jetzt, wo du das sagst, wird mir das immer fehlen, wenn ich das Spiel spiele. Aber es ist ja wirklich so, dass auch wenn du halt eben gerade ein neuer Herrscher anfängt, ne, und so, und dass das komplett ohne irgendwas vonstatten geht, also dass da gar nichts passiert, so, ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil das ist ja ein monumentales Event im Reich. Ja,
das gab es bei Crusader Kings 2, gab es das schon. Krönungszeremonie und so.
Mhm. Ja, das habe ich eben auch nicht groß gespielt. Ich wollte noch kurz nebenbei auf mein persönliches Lieblingsfeature in diesem neuen Patch kurz es loben, obwohl es völlig irrelevant ist eigentlich. Aber endlich kann man seine eigenen Wappen designen. Wie geil ist das denn? Das hat mir so gefehlt. Das ist komplett banal und irrelevant und egal eigentlich, aber es ist gleichzeitig unglaublich wichtig und relevant und es ist sehr gut, dass es jetzt drin ist.
Ich finde vor allem die Auswahlmöglichkeiten, die sie reingebaut haben, sehr, sehr gut. Also, dass es wirklich so dermaßen individuell und spezifisch geht und du wirklich alles auch nach X- und Y-Achse langziehen und drehen und Farben. Und also ich muss echt sagen, ich bin mit dem Dynastie-Wappen-Designer und Editor bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Und dass man den Charakter jetzt umbenennen kann, ist auch neu, oder?
Auf die Idee bin ich nie gekommen, aber deswegen weiß ich das gar nicht.
Ja, das war wirklich ein Versehen, weil du hast halt einen Charakter und früher konntest du den halt anpinnen oder halt im Barbershop bearbeiten quasi, wo du dann so ein bisschen deinen Mantel wechseln kannst oder deine Frisur. Und jetzt gibt's da so eine dritte Stecknadel. Und ich einfach im Multiplayer achte nicht so drauf, klick halt aus Gewohnheit da drauf und plötzlich ploppt halt auf, oh, mein Name ist langweilig, so möchte ich nicht in den Geschichtsbüchern in Erinnerung bleiben. Und ich denke mir so, hä? Okay, vielleicht hat sie den hohen Bildungswert. Das ist mir dreimal passiert. Dreimal habe ich meinen Namen immer weiter in die Länge gezogen. Ich hatte zum Schluss drei Namen hintereinander, bis ich draufgekommen bin, dass ich dieses Event alleine getriggert habe die ganze Zeit. Und mein Chat war so, Pia, du drückst das an. Ich war so, nein. Natürlich habe ich auf Umbenennen gedrückt. Nein, du drückst oben auf Umbenennen, Pia. Das ist einfach, oh. Das finde ich auch schön. Also Roleplay-technisch absolut großartig. Manchmal weiß man ja noch nicht, wie man seine Kinder benennen möchte, wenn da so ein nulljähriges Etwas auf die Welt kommt. Und manchmal ist ein nicht so beliebtes Kind dann danach doch das, was das Reich verdient hat. Und ich finde das sehr cool, dass man dann auch Roleplay-technisch sagen kann, okay, meine Mutter hat mich nicht geliebt, ich habe keinen würdigen Namen bekommen.
Stimmt,
aber jetzt bin ich König und jetzt hole ich mir einen zweiten Namen, damit es mächtiger klingt. Also das finde ich schon sehr, sehr cool tatsächlich.
Jean-Pierre der Schlechter zum Beispiel, habe ich gehört. Ist ne
ein deutscher König, möchte ich nochmal betonen.
Ja. Was ich sehr toll fand übrigens, das Spiel, manchmal benennt es ja Söhne und so und gibt automatische Namen. Zum Beispiel im Schwedischen halt dann die Tochter, also der Sohn von Holger heißt dann Holgersson oder sowas. Und ich habe tatsächlich in diesem Run gestern eine Tochter irgendwie in eine nordische Kultur verheiratet und die hatte dann den Nachnamen Jean-Pierre der Schlechtersson.
Ja, ist wunderschön. Das ist schön. Ist wunderschön. Eine neue Sache, ich habe so lange jetzt nichts gesagt, dass ich nicht mehr reden kann. Eine Neuerung auch in Royal Court sind ja die, ihr habt es schon angesprochen, die Artefakte, ne, die halt einerseits sehr cool sind, weil sie diese Geschichte entwickeln können, wie es Pia vorhin auch meinte, dass man halt nachgucken kann, wann es geschmiedet wurde und so in den Familienbesitz gelangt ist. Was ich aber tatsächlich auch noch spannend finde an den Dingern ist, nicht so sehr ihre eigentliche Auswirkung, weil dann sind wir wieder bei irgendwelchen kleinen Prozentboni, die auch zum Teil einfach obskur sind. Ne? Also, was bringt man denn jetzt 3% mehr Ritter-Effektivität?
Das ist so mächtig.
Okay, dann benutze ich's.
Okay, also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, das ist so mächtig, weil du musst ja dir überlegen, also alleine macht der Prozentsatz ja gar nichts. Aber als jemand, ich spiele sehr viel Nordvölker und Nordvölker haben sehr, sehr starke Krieger. Und ich spiele sehr, sehr viel auf wenig Armee im Norden, aber dafür sehr, sehr starke Armee. Und ich lege mich regelmäßig mit Armeen an, die doppelt oder dreimal so stark sind wie meine. Wenn ich gerade, wenn ich einen Kriegsherrscher spiele und da meine Berserker und so weiter mitnehme und dann hast du quasi auch noch in der Ausbildung, hast du dann vielleicht auch noch Galant und Stratege mit drinnen, wo du dann Ritter-Effektivität bekommst. Du hast dann noch die Dynastie, wo du mit den Dynastie-Perks sagen kannst, okay, ich bekomme generell noch mehr Kampfkraft und ich kann noch mehr Ritter reinnehmen. Und wenn du dann so eine Armee mit 12 Kämpfern hast alleine oder mit 14 Kämpfern alleine und du holst dir überall die Prozente und dann hast du bei dem Ornament 2 und bei dem Ornament 2 und bei dem Ornament 2, dann hast du Armeen, die zerlegen dir alles. Das ist wirklich heftig. Also ich bin davon überzeugt, dass das wichtig ist, dass das nicht mehr als 2% sind, weil du das jetzt schon... Also,
Und Micha, auch wenn du auf was anderes hinauf wolltest, aber du musst das so ein bisschen so mit Diablo vielleicht vergleichen. Du baust dir ja quasi ein Set mit der Zeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel stark auf Ritter oder Champions gehst, dann hast du halt nicht nur den Streitkolben, sondern hast du auch irgendwie eine Krone, die da in den Effekt geht oder eine Rüstung. Du kannst irgendwelche Ringe anlegen. Das ist ja als Kombination zu betrachten und da gibt's schon schöne Möglichkeiten.
Ja, genau. Aber das empfand ich einfach als nicht so motivierend, einfach weil es so indirekt ist. Also I stand corrected, was die Ritter-Effektivität angeht. Das wusste ich nicht. Das klingt cool, in die Richtung könnte ich gehen. Aber was für mich vor allem die Stärke dieser Artefakte ist, ich habe mir ein Königreich gebaut, in dem ich dachte, es wäre doch eine gute Idee, Mitgliedern meiner eigenen Dynastie alle wichtigen Herzogsposten zu geben, damit wir alle eine große Familie sind hier in unserem Königreich. Und ja, wir wissen, das geht immer schief, also auch in der Realität. Und was es jetzt halt zusätzlich noch würzt, ist dieses Gekabbel untereinander um die Familienartefakte. Mhm. Hey, du hast doch da den Speer von Papa. Ich glaube, genau. Der gehört mir. Gib ihn mir oder ich verliere 60 Meinungen von dir und schließe mich zu einer Fraktion zusammen mit deiner Schwester, der Herzogin von Friesland, um dich vom Thron zu werfen, du Idiot.
Das
und
ist mega cool.
Ja. Was ist denn das für eine Familie? Das ist wie in meiner echten Familie inzwischen, wo man sich halt streitet um irgendwas. Es ist wundervoll. Das ist halt eher, ne, weißt du, weg von dieser, was für mich auch wieder so eine Min-Maxer-Ebene ist, ne, weg von diesen Zahlenboni, hin wieder zu diesem, hey, die prügeln sich halt untereinander um eine Glücksmünze, die halt irgendwie in echt 0,5 oder 0, also irgendwie einen mickrigen Bonuswert bringt auf Frömmigkeit oder Prestige oder so. Also absolut belanglos. Ich könnte sie abgeben. Ich könnte sofort sagen, ihr könnt diese Münze haben, aber die gehört mir. Das ist meine Münze, die ich von meinem Vater, dem König des Elsass, geerbt habe. Die gebe ich nicht meinem stinkenden Bruder. Und so entsteht sofort in meinem Kopf und natürlich auch spielmechanisch eine fantastische Rivalität.
Ja. Ich mag das auch sehr bei Strategiespielen, wenn sie so ein bisschen hingehen. Es, finde ich, wirkt einfach irgendwie sofort einfach irgendwie alles greifbarer, wenn es spielmechanisch nicht mehr immer nur um Geldeswert geht, sondern wenn Items, und du kannst jetzt auch jetzt Items an andere Charaktere geben, um für einen Beliebtheitsbonus, wo du bislang nur Geld schenken konntest. Und das finde ich halt viel cooler, wenn du sagst, okay, der Papst mag mich nicht, aber ich mache ihm irgendwie diese Fingerknochen eines Heiligen zum Geschenk oder sowas. Und das zum Beispiel, ich fand das auch in...
Die eigentlich von deinen Bauern
ja, stammen. Ja, das ist Details, Steinwallen. ich mochte das zum Beispiel auch schon in Total War Three Kingdoms sehr, sehr gerne, wo du dann plötzlich mit Items auch handeln konntest. Und halt irgendwie gemerkt hast, okay, unterstützt mich im Krieg und dann kriegst du das beste Pferd Chinas so zum Geschenk dafür. Das finde ich halt viel cooler, als nur zu sagen, ich gebe dir X Geld oder sowas. Also ich finde irgendwie, obwohl es am Ende spielmechanisch, weil Artefakte ja auch mit Geld erschaffen werden, es ändert nicht unbedingt rein von der harten Rechnung so viel, aber es finde ich, fühlt sich irgendwie viel cooler an, zu sagen, guck mal, wir schachern um konkrete Sachen, die was sind, anstatt nur so und so viel Zahlenwert.
Aber es ändert doch schon sehr viel, weil ja, also einerseits kostet es Geld, ja, aber es kostet halt auch vor allem Zeit, weil du musst ja erstmal warten. Du kannst, es gibt bei diesem Prozess quasi, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Ganze komplett floppen und abgebrochen werden kann oder wie du es verbessern und beeinflussen kannst. Teilweise kostet es dich Stress. Teilweise brauchst du vielleicht erstmal jemanden, der inspiriert ist. Und was mir halt die ganze Zeit, also ich bin keine Min-Maxerin, was das Spiel angeht, aber ich habe nicht ohne Grund den Namen Brutmutter, weil ich mir einfach nicht nur meine eigene Dynastie zusammenzüchte, sondern auch meinen Rat. Also tatsächlich fange ich dann an, quasi für meinen Rat die Frauen und Männer, also und Ehemänner rauszusuchen und die Kinder schon in Ausbildung zu stecken, damit dann die Kinder meiner Ratsmitglieder irgendwann sehr gute Ratsmitglieder werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was was der ganze Hof jetzt noch macht, was halt super cool ist, dass es jetzt nicht mehr nur wichtig ist, dass dein eigenes Kind eine gute Ausbildung bekommt, sondern es ist auch ein weiterer Anreiz, dafür zu sorgen, dass einfach die Kinder, die auf deinem Hof leben, ausgebildet werden, weil das dann potenziell zukünftig ein guter Erzeugwart da wird, der sich um deine Ressourcen kümmert, oder ein guter Hoftutor, der dann einen Einfluss darauf hat, wie gut deine Kinder wiederum wieder erzogen werden. Und desto besser die Charaktere sind, desto besser könnte unter Umständen das Objekt werden, das du bastelst. Und dann wird aus der fruchtbaren Münze des Vaters, von der wir gesprochen haben, die eigentlich nichts kann, vielleicht in der nächsten Generation eine ziemlich krasse Münze, die sehr, sehr viel kann. So. Also ich glaube, gerade diese ganzen Artefakte haben sehr viel Potenzial, sehr schnell, sehr krass zu werden, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und mal nicht nur Leute in Positionen steckt, wo das Spiel von vornherein sagt, die Eignung ist eher schlecht.
So. Ja, das stimmt.
Ich finde, der Hoftutor übrigens ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie Crusader Kings 3 es dann doch, auch wenn man es länger spielt oder am Stück spielt, immer wieder schafft, in dem Moment, wo du denkst, jetzt habe ich irgendwie, jetzt erschöpft sich's gerade so ein bisschen, ne? Irgendwie die Thronsaal-Events fangen halt an, sich zu wiederholen. Dann kommt irgendwie schon wieder jemand an meinen Hof und erkennt mich nicht als König. Es passiert ständig. Wie oft kommen Leute in meinen Thronsaal und erkennen nicht, dass ich der König bin, und ich muss sie dann in den Kerker werfen lassen, natürlich. Also gibt noch andere Optionen, aber die kommen nicht in Frage. Oder wie oft muss ich irgendwie noch jetzt auch beim Hof halten, ich habe irgendwann aufgehört, das zu machen, wie oft muss ich denn jetzt noch einen Vasallen vor mir knien haben, einen Hochrangigen, der möchte, dass ich ihm seinen Titel garantiere oder seiner Familie den Titel garantiere und nicht mehr aberkennen kann. Bei jedem Hofhalten passiert das bei mir, bei jedes einzelne Mal. Also immer wenn so dieser Punkt aber kommt, wo ich mir sage, Crusader Kings 3, ja, also selbst mit Royal Court, jetzt schaff's doch mal wieder, mich zu überraschen, kommt halt irgendein Event, das es dann schafft, mich wieder zu überraschen. Und das war jetzt zuletzt gerade, als ich es gestartet hatte, der Hoftutor, der einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, weil meine Kinder so anstrengend sind.
Wow.
Und dann steht er zusammen mit meinen zwei kleinen Mädels im Thronsaal, und dann habe ich halt die Möglichkeiten, was ich mache mit ihm. Ob ich sage, ja, ich verstehe es, ne, die sind sehr anstrengend. Oder ob ich sage, meine Goldstücke, das so sind sie halt einfach. Schau, wie sie lachen. Oder ob ich sage, okay, Kaka. Ja, weil das, so geht's halt nicht, Freund Tutor. Ja, so redet man doch nicht über die Kinder deines Souveräns. Und toll, ja, und dann spiele ich's wieder weiter und hab wieder länger Freude dran. Und das, glaube ich, macht es echt gut, halt immer wieder irgendwas, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aus dem Hut zu ziehen, wo du sagst, schön, dass es jetzt auch kommt. Schön, dass mein König jetzt wahnsinnig wird, mitten im Krieg gegen Lothringen. Wie es ja genau jetzt gebraucht, dass er seinen toten Vater nachts beim Wandeln im Palastgarten trifft.
Das ist schön, richtig.
Also man munkelt, wenn man Lothringen in Neu-Hamburg umbenennt, dann findet niemand Lothringen. Das würde ich nächstes Mal vielleicht versuchen. Bei Nils hat das ganz gut funktioniert.
Der Nils-Bohmhoff-Trick, genau. Wir sollten aber, glaube ich, zum Abschluss noch auf einen, sage ich mal, Elefanten im Raum zu sprechen kommen. Denn Royal Court kommt sehr gemischt an gerade. Es ist also für Paradox-Verhältnisse sogar richtig schlecht. Es ist 50% positiv nur auf Steam, also exakt gerade.
Ich könnte ja jetzt zynisch einwerfen, da hat Paradox letztes Jahr aber schon ein paar noch üblere Klopper erlebt.
Das stimmt, aber für einen Entwickler, der schon mal so an diesem Punkt war, wo so die Community feiert mehr oder weniger alles, ist das, und es hängt sich weitgehend am Preis auf, weil das Royal Court halt 30€ kostet. Was tatsächlich schon ein ziemlich gesalzener Preis ist für eine Erweiterung. Ich glaube, Witcher 3 Blood and Wine war billiger zum Release damals, nur mal so als Beispiel. Wie seht ihr das vom Geldeswert her? Gesprochen natürlich, ne, Full Disclosure, als Leute, die es alle aus verschiedenen beruflichen Gründen halt sich nicht selbst kaufen müssten. Wie würdet ihr diesen Preis sehen, wenn einer eurer Zuschauer euch oder Leser eben, je nachdem, bei uns halt fragt, jetzt kaufen zum Vollpreis, ja oder nein?
Ich finde das immer super schwierig einzuschätzen, ist etwas das wert, gerade so im digitalen Bereich. Ne? Also man kann natürlich jetzt gucken, betriebswirtschaftlich, jetzt, ich spinne jetzt mal rum, könnte man sagen, okay, was haben die jetzt für eine Entwicklungskosten, wie viele Leute sind da beteiligt, was hat die Firma für ein Overhead, wie viel Gewinn ziehen die daraus, ist es das am Ende, ist das okay oder nicht, das ist natürlich unsinnig, wir können da keinen Betriebsprüfer hinschicken. Man könnte jetzt einfach auch volkswirtschaftlich argumentieren, ist halt Angebot und Nachfrage und das ist eine Kalkulation und Crusader Kings hat sich gut verkauft, das hat sich vermutlich auch gut verkauft und am Ende ist es dann das wert, weil die Leute es dann doch ausreichend kaufen. Ich finde es super schwierig. Auf einen Punkt will ich einfach, also es gibt zwei, drei Sachen, die man da vielleicht mit berücksichtigen muss. Erstens, wir haben auch in anderen Bereichen durchaus eine ziemlich krasse Preisentwicklung, gerade so bei Games. Also da gehen einfach die Preise wirklich hoch. Also AAA-Titel kosten jetzt schon 60, 70 Euro. Das war auch vor 5 bis 10 Jahren anders.
80 Euro jetzt zum Teil.
Oder 80,
also,
ja.
Also
ja,
genau. Das ist der neue Trend, aber Square Enix will das gerade so ein bisschen durchsetzen. Frostbroken wird 80 auf dem PC kosten, zum Beispiel zum Launch.
Wir haben DLC für Civ 6 gesehen, die kosten 40 Euro. Also beide große DLCs, Add-ons haben 40 Euro gekostet. Okay, das kann man so ein bisschen zum Einordnen. Aber was mir immer wichtig ist, weil viele Leute sagen, ja, okay, der DLC-Inhalt ist vielleicht jetzt gar nicht so umfangreich, weil ganz viel ist ja auch im Patch schon drin. Das haben sie auch clever, wie ich finde, gemacht. Also die Artefakte so als Inventarsystem ist schon im Patch, aber die Thronartefakte im DLC, das Kultursystem ist schon im Patch, aber die Veränderung der Kultur ist im DLC und so weiter. Ja, aber dann, also für mich, also als Paradox-Spieler, sehe ich immer, dass am Ende, für mich ist das ein Gesamtpaket. Am Ende wird der Patch ja auch finanziert durchs DLC. Das ist halt eine Mischfinanzierung. Ist ja nicht so, dass da irgendwie Leute jetzt kostenlos an den Patch-Inhalten gearbeitet haben, sondern die waren halt jetzt 1,5 Jahre damit mit diesem Gesamtpaket beschäftigt. Und sie sind ja sogar noch so freundlich und sagen, hey, wow, wir haben hier ziemlich große Inhalte, die geben wir kostenlos für die, die jetzt keinen Bock haben, da noch mehr Geld auszugeben. Und für die anderen haben wir das. Das finde ich so ein bisschen, sollte man auf jeden Fall dabei berücksichtigen. Und ich kenne viele Paradox-Spieler, die genau das auch immer mit einbeziehen in ihre Entscheidung. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, hey Leute, der Preis ist angemessen. Am Ende ist das eine sehr individuelle Entscheidung, auch Typ, Spielertyp abhängig. Ne? Also wer jetzt so Rollenspieler ist, der wird, glaube ich, da wahnsinnig viel Content finden. Wer gerade so eher ein bisschen der Hardcore-Stratege ist, ja, für den ist das vielleicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so toll.
Also ich würde mich da im Großen und Ganzen Steinwein anschließen. Ich glaube wirklich, dass das, also für mich ist eine Rechnung, wenn ich ein Spiel kaufe, also jetzt für mich auch privat und nicht für den Stream als Arbeit gesprochen, ist halt auch immer so viel wert, wie viel Zeit ich dann damit auch verbringen werde. Und ich habe mir Spiele um 70 Euro gekauft, die habe ich 10 Stunden gespielt und nie wieder angefasst. Und Crusader Kings 3 atme ich. Deswegen ist das, also für mich persönlich ist es das halt auf jeden Fall wert. Und ich möchte da auch einfach nochmal den Punkt unterstreichen, was eben Steinwein gerade auch gesagt hat und was mir bei Paradox-Spielen generell auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf Stellaris immer wieder bewusst geworden ist. Ja, die bringen unfassbar viele DLCs raus. Ja, diese DLCs läppern sich dann preistechnisch auch. Aber gefühlt ist auch jeder Content-Update, also jedes Content-Update, das halt kommt, ist schon wieder ein halbes Spiel, das da stückweise dazu aufgebaut wird. Und dadurch weiß ich halt bei Crusader Kings 3, auch wenn ich dann mal vielleicht ein DLC etwas teurer kaufe, dass der Gesamtcontent und das, wie viel an dem Spiel weiter gearbeitet wird, grundsätzlich dafür sorgen wird, dass ich an diesem Spiel langfristig viel Spaß haben werde. Und das ist ja die Hauptsache. Und was dann halt dazu kommt und wo ich halt sage, was sich wahrscheinlich am meisten rentiert. Ich habe jetzt auch nochmal sicherheitshalber nachgeguckt, damit ich da keinen Blödsinn rede. Aber ich hatte mir halt damals die Crusader Kings 3 Royal Edition geholt. Und da ist bis jetzt alles mit drinnen. Also sowohl Northern Lords als auch der Optik-Patch, der drinnen war und Fashion und alles drum und dran und eben auch der Royal Court.
Ja, und es kommt noch ein Flavor-Pack, das noch nicht draußen ist, noch dazu.
Genau, und stimmt, das war ja auch noch drinnen. Und ich glaube, wenn du sagst, hey, mir ist der Royal Court so alleinstehend zu teuer, was ich definitiv sagen kann, ist, wenn du dir die Royal Edition holst, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut das gegeben. Und dann, finde ich, fällt die gesamte Debatte drumherum halt weg. Es ist halt, für mich ist es insofern schwierig, weil ich liebe dieses Spiel und ich bin deswegen ultra biased, was das Ganze angeht. Aber was ich halt auch einfach aus so ökonomischer und wirtschaftlicher Sicht an der Stelle halt einfach sagen möchte und was vielleicht auch einfach ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, wir setzen uns in der Szene immer öfter dafür ein, dass wir sagen, hey, wir finden Crunch-Time furchtbar, Entwickler sollen richtig bezahlt werden, Studios sollen ihre Entwickler richtig bezahlen, gleichzeitig wird über jeden Euro, der dann teurer wird, gemeckert. Wir sind trotz allem immer noch in der Pandemie. Wir hatten jetzt im Februar 20 Spiele-Releases, die zum Großteil hätten schon letztes Jahr rauskommen sollen, wo auch die Publisher gesagt haben, hey, mit auch den Arbeitsbedingungen in der Pandemie war es einfach nicht möglich. Das heißt, da sind auch einfach Kosten für Entwicklerstudios potenziell aufgeploppt, die so nicht kalkuliert und nicht eingeplant waren. Und das Letzte, worauf ich wütend bin, ist ein Publisher oder ein Entwicklerstudio, das dann vielleicht doch 5 Euro mehr verlangt, für ein Spiel, das während einer weltweiten Pandemie rausgeballert wurde, wo es teilweise Kurzarbeit gab, wo es 3 Verschiebungen gab, weil man die Deadlines nicht einhalten konnte, weil dann Leute im Studio krank waren. Also, keine Ahnung, da kann ich einfach nicht wütend sein. Mhm. So. Vielleicht bin ich da auch zu viel voreingenommen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das sollte man einfach nicht außer Acht lassen, wenn man Feedback zu dem Preis gibt gerade. Ja,
ich würde es gerne auch noch ergänzen, weil ich das wichtig finde und die Frage auch immer wieder an uns herangetragen wird, wenn das Thema Covid aufkommt und was die Pandemie in der Spieleentwicklung auch verursacht und verändert hat, weil dann natürlich Leute auch sagen, naja, aber die arbeiten doch eh alle an ihren Rechnern und da ist es ja nicht so schwer, auch remote zu arbeiten. Das stimmt zwar eigentlich, aber was man nie unterschätzen darf, ist erstens, welche krassen Auswirkungen Remote-Arbeit auf Teamgefühl und Teamarbeit haben kann. Also auch wenn man sich im normalen Büro zusammengesetzt hätte früher, um Ideen zu entwickeln, um halt irgendwie auf die, weiß ich nicht, jetzt auf Crusader Kings zu übertragen, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber um auf die Idee zu kommen, hey, man könnte doch auch Krönungsfeiern und Hochzeitszeremonien in diesem Thronsaal machen. Es hilft sich wirklich, face-to-face mit Menschen treffen zu können und es schadet einem Team sehr, wenn das nicht geht. Also das ist so die eine Ebene dieser Pandemie-Auswirkungen. Und die zweite ist, was viele Leute so nicht auf dem Schirm haben, was aber vieles erklärt, was wir jetzt auch im letzten Jahr an leider kaputten Releases gesehen haben, ist QA-Studios, also große QA-Unternehmen, wo Spiele getestet werden und auch Fehler abgeklopft werden, konnten während langer Strecken dieser Pandemie, insbesondere während der Lockdowns, nur sehr eingeschränkt arbeiten, weil sie ja normalerweise darauf setzen, dass Testerinnen und Tester in dieses Studio kommen und dort arbeiten. Und das ging einfach phasenweise nicht. Und dann aber einzurichten, dass man von zu Hause spielen kann, wie soll das gehen? Verschickt man dann irgendwie eine unfertige Version des Spiels? Das wäre sehr unsicher. Kannst du die Leute mit Streaming dran setzen? Dann ist die Qualität aber nicht gut und es kommen zusätzliche Bugs dazu. Also gerade diese Qualitätssicherungsebene hat noch mal zusätzlich gelitten gehabt. Das vielleicht nur als kleine Erklärkapsel noch, wo diese Covid-Herausforderungen auch in der Spieleentwicklung eine große Rolle gespielt haben. Was Royal Court angeht, danke, dass du Stellaris auch erwähnt hast, jetzt bin ich noch mehr hin und her gerissen, weil Stellaris, ich liebe ja grundsätzlich alles von Paradox, wie mir neulich auch schon in den Kommentaren nahegelegt wurde, dass der Verdacht besteht, aber es stimmt einfach, ich spiele die Spiele sehr gerne und bei Stellaris gibt es ja auch immer wieder Add-ons, wo ich sage, naja, eigentlich, spielmechanisch betrachtet, brauchst du die nicht, so wie dieses Aquatic Species Pack beispielsweise, wo Wasservölker drin sind, ja, noch dazu mit einer Piratenstimme, wie kann man eine Piratenvertonung einbauen in ein Spiel? Ich hasse es.
Das ist einfach cool. Aber
furchtbar. Ich hasse Piraten, daher kommt's. Aber genau. Natürlich sage ich, ich brauche dieses Aquatic Species Pack trotzdem, weil es mir wieder auch eine neue Möglichkeit offeriert, Stellaris spielen zu können. Mit einem neuen Volk, mit neuen Origin-Geschichten. Ich kann Weltraumdrachen haben. Wie geil. Okay, muss ich haben. Es sind auch diese 15 Euro für mich in dem Fall, weil ich halt das auch mit als Rollenspiel begreife, gut investiertes Geld. Und so mit diesen unterschiedlichen Lupen musst du, glaube ich, auch auf Royal Court gucken. Wenn man gerne Rollen spielt, wenn man so spielt, auch wie wir alles ja tun, ne? Und halt guckt, okay, wie kann ich meinen Charakter irgendwie passend zu seinen Eigenschaften, passend zu seiner Vorgeschichte in diesem Spiel verkörpern, dann gibt dir einfach Royal Court noch mehr coole Möglichkeiten, das auszuleben, plus eben diesen 3D-Thronsaal als ich sag mal, Fundament von etwas, was in der Zukunft noch cooler werden könnte. Also alle Ideen, die es jetzt gab, auch in diesem Podcast, würde ich halt 100% unterschreiben. Bitte baut es ein. Da ist noch so viel Potenzial drin in dem Ding. Es ist noch, man kann jetzt halt schon Sachen damit machen und es gibt Events und man schaltet ein paar Fähigkeiten für seine Ratsmitglieder frei, aber pack da mehr rein. Ja, der nächste DLC ist Throne Room Deluxe oder sowas.
Nee, um Gottes Willen. Also ganz ehrlich, bevor noch, also ja, packt gern mit rein, aber ich muss sagen, ich würde mich echt mal über so Kultur im islamischen Bereich freuen.
Auch, ja.
Dass man zum Beispiel da ein bisschen mehr, also ich habe bis jetzt fast immer in Europa gestartet und ich hätte gerne mehr Gründe dafür, nicht in Europa zu starten.
Wird bestimmt ein Flavor-Pack, könnte ich mir vorstellen.
Das ja, oder sowas wie North von Lords halt. Dass ja, genau. Du quasi, also genau, dass du
das
sowas,
meine ich ja.
So, achso, gut. Ja.
Oder Byzanz.
Dass du sowas halt rausbringst, zum ja, Beispiel für Byzanz, das wäre Weltklasse. Was gibt es Besseres als Byzanz zu dem Zeitpunkt, als quasi, als wirklich, ne? Und was ich auch ultra cool finden würde und was mir absolut noch fehlt, ist Handel. Also Handel in Bezug von, dass du dann zum Beispiel ein Gebiet nicht nur deswegen haben möchtest, weil das jetzt gut klingt oder weil die Stadt da jetzt 6 Slots bietet, sondern da gibt's eine ganz besondere Art von Seide, die dort hergestellt wird. Und die Seide ist nicht nur viel wert, sondern die hat auch Prestige. Und aus dieser Seide kannst du dann ganz besondere tote Katzen an deinen Thronsaal heften. So. Also ich glaube, das wäre auch Weltklasse. Also würde ich mehr feiern als noch mehr nur Thronsaal tatsächlich.
Ich denke, alles, was dazu kommt, wird dann einfach zukünftig verknüpft werden. Du hast halt dann zusätzlich Sachen im Thronsaal, aber das Hauptthema wird ein anderes sein. Also ich finde auch Handel, Hanse, Venedig, das sind die so Fugger. Ganz große mittelalterliche Themen. Ja, genau, die Fugger und so Kreditgeschäfte und was weiß ich, so im Spätmittelalter. Das sind so große Dinger, die müssen eigentlich noch kommen.
Besonderer Schmuck und dann so, dass du dir halt einfach, ja, sag ich mal, besondere, besondere Güter aus anderen Kulturen und so weiter hineinholst. Ja. Und dass das dann vielleicht auch mal einen Grund für ein Bündnis gibt, nicht nur für Krieg, weil jetzt ist ja eigentlich, hast du Bündnisse nur aus militärischer Sicht heraus, sondern damit du zum Beispiel, weiß ich nicht, spezielle Gewürze importieren kannst.
Ja, so eine Handelsallianz, das wäre doch ja. Super.
Genau, oder man kann die 5. Stufe der Annehmlichkeit nur bekommen, wenn man halt irgendwie Pfeffer und keine Ahnung, noch was macht. Und so eine Geschichte, ja.
Aber tatsächlich, also ich bin sehr, also was Pia sagt, stimme ich 100% zu. Ich will jetzt wirklich dringend mal mehr Flavor Packs, weil mir es auch inzwischen so geht, ich spiele halt wirklich weitgehend in Europa, weil ich das Gefühl habe, darauf ist das Spiel aktuell ausgelegt. Also, das sind die Kulturen, die am meisten ausgearbeitet sind. Eigentlich ist historisch mein Lieblingsspot zu der Zeit ist Byzanz. Ich warte die ganze Zeit nur auf das byzantinische Flavorpack, um die halt voll auskosten zu können, bevor ich da meinen großen Byzanz-Run mache. Und auch alles andere eben da, Mongolen, Islam und so, wie Pia sagt, genau. Also, das wäre wirklich, was ich mir dringend wünschen würde, dass allmählich mal kommt. Eine Sache, die ich auch noch anmerken wollte zu dem Preis, ich könnte mir vorstellen, dass es eine, ich sag mal, vielleicht Fehlkalkulation von Paradox gab. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist so ein, ich habe das Gefühl, sie haben recht viele Ressourcen in diesen 3D-Thronsaal gesteckt.
Ja.
Was auch etwas ist, was ja so nicht so das ist, was Paradox sonst gut kann, sage ich mal, aufwendige 3D-Darstellung von Dingen. Und ich habe das Gefühl, da haben sie sich vielleicht ein bisschen verrannt, weil A, brauchen das die Spieler nicht unbedingt, die Art von Spiel spielen. B, ist der, finde ich, auch wirklich nicht so geil. Also ist schon cool, dass man dann seine Artefakte da ausstellen kann und so, aber der Thronsaal wirkt schon ein bisschen immer noch irgendwie leblos und leer, finde ich, und bringt gar nicht so viel. Also das könnte auch einfach irgendwie ein cooles gemaltes Standbild sein oder sowas. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass daher dieser Preis kommt, dass da recht viel Aufwand trotzdem in diese 3D-Darstellung geflossen ist, was aber etwas ist, was dann auch der typische Paradox-Kunde gar nicht so zu schätzen weiß, weil er guckt halt drauf, was ist die knallharte Spielmechanik, was ist die Nuts and Bolts der Sache sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass daher ein bisschen diese Dissonanz kommt.
Also ich hatte allein beim Multiplayer-Spielen hatte ich tatsächlich, also ich finde den Thronsaal sehr, sehr cool. Ich finde ihn für den Singleplayer spannend und lustig und ich finde es witzig, dass man sich den so ein bisschen individueller einstellen kann. Beim Multiplayer ist mir aufgefallen, dass mich allein die Zeit, die es braucht, um den aufzumachen, genervt hat, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit dafür. den jetzt aufzumachen und dann nochmal zu klicken, weil ich habe gerade einen Krieg gegen Denzel und gleichzeitig verliere ich alles, weil Maurice vielleicht ein großartiger Herrscher, aber kein guter Kriegsführer ist.
Das
und
ist mit mir in den Krieg gezogen Schuld. Ist.
Also.
Ja, und ich finde auch gerade diesen Aspekt sehr wichtig, ne, zu sagen, hey, Paradox hat hier etwas jetzt grafisch sehr aufwendig, also für ihre Verhältnisse aufwendig gestaltet, was ja eigentlich in klassischer Paradox-Manier ein Textbildschirm sein könnte, mit einem schönen Bildchen oben. Ne? Ich meine, so wie die oder die Senatsverhandlungen in Stellaris, ne? Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie eine coole 3D-Senatskammer. Ich sage nicht, dass ich sie nicht cool finden würde. Ich sage nur, es ist so, es gibt sie nicht. Momentan, vielleicht könnte man die noch einbauen, hallo. Aber hier haben sie halt gesagt, okay, wir investieren diesen Aufwand. Und der, also für mich ergibt der auch nur Sinn, wenn man halt, wie gesagt, diesen Thronsaal als Fundament sieht, auf dem dann weiter ausgebaut und aufgebaut werden kann. Mal gucken, ob sie es machen. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen jetzt die offene Frage für die Zukunft, ne, können Sie das noch besser nutzen? Können Sie es, wie du gerade auch gesagt hast, Steinwallen, noch verknüpfen mit beispielsweise dem Handelssystem? Dann gebe ich da halt mal einen Kongress für die ganzen Pfeffersäcke von der Nordseeküste. Nee, Ostseeküste. Dann haben wir den Küsten halt da oben. Und dann gucken wir doch mal, wer der Kaiser ist, ja, und wer die Leute sind mit Geld. Und wie da eine gewisse Dynamik entsteht. Wäre halt geil. Aber muss man abwarten, ob sie das noch machen. So mein Fazit unter das Ganze, auch gerade für mich dieser Kernkonflikt von Crusader Kings 3, dieses Roleplay versus Min-Max, sozusagen, ist halt einfach tatsächlich dieses Crusader Kings 3 ist für euch, auch mit Royal Court jetzt, so gut, wie ihr es euch macht. Das heißt, ich merke das gerade selbst von meiner Freundin, ich versuche ihr gerade Crusader Kings 3 beizubringen, aber ich merke, es spricht sie nicht so sehr an, weil sie zu sehr min-maxen möchte. Also diesen, ne, direkt diesen Kitzel hat, okay, wie kriege ich jetzt mehr Ländereien, wie kriege ich jetzt mehr Geld, wie kriege ich mehr Prestige und so, statt zu gucken, hey, nee, also ich will es halt eher als Rollenspiel begreifen und nicht sofort mich selber auf diese Erfolgsbahn zwingen und sowas. Und ja, das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem sich Crusader Kings 3 momentan bewegt. Dadurch ein ungewöhnliches Paradox-Spiel, aber, und ich glaube, da können wir alle unterschreiben, Gott sei Dank ist es so, weil das ist ja auch gerade das, was es so super macht und auch immer wieder sehenswert macht bei euch allen auf Twitch.
Und YouTube.
Und YouTube. Und allen anderen Plattformen, die noch kommen.
Und GameStar.de.
Wer weiß.
Und TikTok. Überall. TikTok, genau, ja.
Ich bin zu alt für TikTok oder mein Gehirn ist zu langsam für TikTok. Eins von beidem, ich weiß es nicht.
Mehr Katzenvideos aus Crusader Kings 3 auf TikTok, das
ja,
ist mein
Katzen
Plan.
An die Wand.
Ja. Bevor wir wieder von Paradox diese Mail kriegen, bitte betont noch mal, dass es nur im Spiel ist, was ihr sagt und nicht im echten Leben. Ganz lieben Dank euch für diesen super Podcast zu unserem gemeinsamen Geburtstag. Das war das schönste Geschenk für mich.
Ja, fantastisch.
Ich gehe jetzt die Artefakte auspacken, die mir noch geschenkt wurden. Mal gucken, was da so drin ist. Um mich dann mit meinem Bruder drum zu streiten oder so. So werden wir sehen.
Krieg!
Ich hatte großen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe,
auf jeden
auch
Fall.
Alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war's vom GameStar Podcast. Tschüss.
Adios.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Müsst ihr euch am Anfang eine Fanfare vorstellen? Ich hoffe, wir können eine finden, eine, die wir einbauen können.
Ich stelle mir immer Fanfaren vor, wenn ich irgendwo eintrete oder irgendwas anfange. Das ist auch nur angemessen.
Ja, auch beim Arzt oder sowas. Ja, wenn du in deinem wehenden Leopardenmantel reinkommst zum Arzt und sagst, so, ich bin bereit.
Das bräuchte ich, wenn ich zum Finanzamt gehe, Selbstständige, zur Einschüchterung der Mitarbeiter.
Einfach zwei Trompeter immer dabei haben, die vor
Was
dir den Raum
hier
betrieben.
Zwei, vier mindestens. Ja,
ein Orchester.
Ich sehe gerade Maurice WhatsApp-Bild, während er das sagt, und es ist erschreckend passend.
Ich habe möglicherweise, Pia, schamlos die Gelegenheit genutzt, dass wir für das Event ja eben Budget hatten für ein tolles Kostüm. Und ich mir dachte, daran werde ich noch viel Freude haben. Ich habe es jetzt für eine Woche. Liebes Videoaufnahmeteam, lasst doch schnell ein Fotoshooting machen. Ich habe möglicherweise 250 Bilder mit diesem Königskostüm. Okay. Und plane sie das ganze Jahr über zu verschiedenen Anlässen zu benutzen.
Es ist sehr erschreckend, aber auch ich habe mein Kostüm eine Woche statt den ursprünglichen Tag und nehme das nächsten Montag mit zu einem Shooting nach Wiesbaden.
Natürlich! Great Minds Think Alike, wie man so schön sagt. Und wenn man sowas hat, wäre man ja auch dumm, wenn man es nicht nutzen würde, oder?
Das stimmt. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt über diesen Podcast reden, Maurice, weil sonst werden wir
Wir reden nur über unsere Kostüme und wie toll wir sind. Und der Graf kann dann daraus irgendwie einen Podcast zusammenschneiden lassen. Das ist schon irgendwie, es geht schon.
Naja, die Magie des Schnitts wird all das für mich lösen. Wohlan, sage ich.